Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Spannung erwartet und dann ist doch nicht viel bei herumgekommen. Der Bildungsgipfel im Kanzleramt gestern Abend hat wieder einmal gezeigt, wie schwer die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern bei der Bildung ist. Auch wenn sich alle Beteiligten des Gipfels im Anschluss zufrieden zeigten. Was gestern Abend in Berlin besprochen wurde und was die Reaktionen darauf sind, das erfahren Sie hier bei Campus und Karriere. Ich bin Mathis Junglut, schön, dass Sie dabei sind. Die Corona-Pandemie hat ziemlich genau aufgezeigt, wo die Probleme an den deutschen Schulen liegen. Digitaler Unterricht in den Kinderschuhen, Unterfinanzierung und zu hohe bürokratische Hürden, um schnell und effektiv handeln zu können. Auch das Kompetenzgerangel zwischen Bund und Ländern hat oftmals dazu geführt, dass sich an den Schulen gar nichts oder viel zu spät etwas bewegt hat. Angela Merkel hat die Schulpolitik deshalb zur Chefsache erklärt und schon im August zu einem informellen Schulgipfel eingeladen, bei dem sie finanzielle Hilfen von 500 Millionen Euro versprochen hatte. Gestern nun gab es einen offiziellen Schulgipfel in Berlin, der erste seit 2008, an dem Angela Merkel, Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und Kultusminister aus 14 Bundesländern teilgenommen haben. Es sollte darum gehen, wie es nun weitergeht mit Schulen unter Corona-Bedingungen. Meine Kollegin Britta Mersch hat sich die Ergebnisse angesehen und ist jetzt bei mir im Studio. Frau Mersch, der große Wurf, der ist ausgeblieben. Was genau wurde denn da gestern besprochen?
Ja, insgesamt haben sich die Teilnehmer der Runde gestern Abend auf 7 Punkte, auf 7 Handlungsstränge geeinigt. Zum Beispiel sollen die rund 800.000 Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland jetzt möglichst schnell die Laptops bekommen, die ihnen schon zugesagt wurden. Dafür will der Bund die versprochenen 500 Millionen Euro nun schneller bereitstellen als bisher geplant. Sie sollten ja eigentlich aus einem Corona-Aufbaufonds der Europäischen Union kommen. Doch den gibt es noch nicht und deshalb will der Bund das Geld jetzt vorstrecken. Außerdem will der Bund 500 Millionen Euro für IT-Administratoren zur Verfügung stellen. Die sollen sich dann um die Technik von Schulen kümmern, also zum Beispiel Rechner anschaffen oder dienstliche E-Mail-Adressen für Lehrkräfte einrichten. Und die Schülerinnen und Schüler sollen eine Daten-Flatrate von 10 Euro pro Monat bekommen. Für bedürftige Schüler soll der Tarif aber kostenlos sein. Viele sagen aber jetzt, das ist alles gar nicht wirklich neu. Das meiste war schon vor dem Gipfel bekannt. Der große Wurf, der fehlt also.
Wie sind die weiteren Reaktionen ausgefallen?
Ja, viele zeigen sich jetzt von den Verhandlungen wirklich enttäuscht. Also zum Beispiel Udo Beckmann vom Verband Erziehung und Wissenschaft. Er sagte heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk.
Naja, ich denke, den Durchbruch haben wir gestern nicht geschafft. Es sind gute Signale, aber 6 Monate nach dem Lockdown befinden wir uns immer noch im Stadium der Absichtserklärung. Und ich finde vor allen Dingen, Politik muss sich ehrlich machen. In der Öffentlichkeit entsteht ja der Eindruck, jetzt fließen die Millionen ohne Ende. Und morgen sind die Schulen alle gut ausgestattet. Die Eltern haben hohe Erwartungen. Aber an den Schulen ist bis jetzt ja kaum etwas angekommen.
Ja, und das sieht man ja auch beim Digitalpakt Schule. Der soll die Schulen ja auch mit 5 Milliarden Euro unterstützen, damit sie dann eine gute Infrastruktur an Schulen aufbauen können. Doch das Geld, das fließt eben nur schleppend. Die Schulen müssen diese Konzepte erst erarbeiten und die Beantragungswege, die sind sehr lang.
Im März kam es ja ziemlich unvermittelt zu Schulschließungen und viele Schulen stürzten ins Chaos, kann man so sagen. Ist man mittlerweile besser vorbereitet auf den Ernstfall?
Man kann schon sagen, dass im Moment die Vorbereitungen an den Schulen auf Hochtouren laufen. Also die Schulen fragen bei den Eltern ab, ob und wie lange am Tag Schülerinnen und Schüler zu Hause Laptops nutzen dürfen. Es gibt jetzt diese dienstlichen E-Mail-Adressen für Lehrer. Das hilft aber jetzt alles überhaupt nichts, wenn die Geräte, die dann im Ernstfall gebraucht werden, noch nicht da sind. Das heißt, wirklich dieser schnelle Aufbau einer stabilen digitalen Infrastruktur, der muss jetzt oberste Priorität haben.
In den vergangenen Wochen wurde ja immer wieder klar, dass es individuell von den Lehrern abhängt, wie der digitale Unterricht während des Homeschoolings funktioniert hat. Werden die Lehrer da alleine gelassen?
Ja, jeder Lehrer und jede Lehrerin bringt natürlich unterschiedliche Voraussetzungen mit. Einige haben schon an Fortbildungen teilgenommen, aber es gibt natürlich immer noch Nachholbedarf. Aber jetzt den Lehrern die Schuld in die Schuhe zu schieben, das wäre auch falsch, das sagt Udo Beckmann.
Es ist genau das Gegenteil. Lehrerinnen und Lehrer erwarten sich ja durch die Unterstützung von digitalen Medien auch Möglichkeiten, den Unterricht individueller und anders gestalten zu können. Sie möchten sich auch gerne fortbilden, aber auch hier mangelt es an den Angeboten. Also ich verwahre mich dagegen, wenn der Fingerzeig wieder Richtung Schulen geht, die sollen alles lösen. Nein, hier ist die Politik in der Pflicht, vernünftige Angebote zu machen und dafür zu sorgen, dass wir einen klaren Zeitstrahl haben, wann was zur Verfügung steht.
Die Politik, die hat das ja offenbar auch verstanden, auch wenn das Tempo für viele noch nicht angemessen ist. Aber das Thema ist auf der Agenda und der nächste Schulgipfel, der soll ja auch im Januar stattfinden.
Ergebnisse und Reaktion des Schulgipfels gestern Abend waren das, zusammengestellt von meiner Kollegin Britta Mersch. Vielen Dank. Ein weiterer Kritikpunkt für die Bildungsgewerkschaften war gestern Abend nach dem Bildungsgipfel in Berlin, dass nicht ausreichend über den Infektionsschutz an Schulen gesprochen wurde. Niedersachsens Kultusminister Tonne hatte im Vorfeld betont, wie wichtig die Frischluft im Klassenzimmer ist und dass davon womöglich auch Schulschließungen abhängen. Da geht es dann um umsetzbare Lüftkonzepte oder beispielsweise um die Installation von Lüftungsanlagen. Doch konkrete Ergebnisse, wir haben es ja gerade gehört, gab es nicht. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig von der SPD, kündigte nur an, dass die KMK morgen mit Experten zum Thema Lüftungshygiene sprechen will. Eine Schule in Regensburg, die ist da schon einen Schritt weiter, weil das Gebäude des Goethe-Gymnasiums dort nämlich denkmalgeschützt ist, wurde dort in jedem Klassenzimmer eine CO2-Ampel installiert. Die sogenannte MIF-Ampel sorgt neben frischer Luft auch für kreative, pädagogische Erziehung. Susanne Lettenbauer hat die Schule besucht.
Schulklingel zur großen Pause. Die Türen werden aufgerissen, die Fenster auch. Ein Blick in die einzelnen Klassenzimmer. Überall neben der Tafel leuchtet ein grünes Licht.
Hier im Hauptgebäude, in jedem Klassenzimmer, ist so eine Ampel angebracht,
erklärt Schulleiter Bernhard Rothauscher. 2013 wurden die drei übereinanderhängenden grün-gelb-roten Leuchten eingebaut. Damals aus Klimaschutzgründen, um die Heizkosten gering zu halten und das Lüften zu minimieren. Heute können die Fenster der alten Schule nicht lange genug offen stehen, um eine Infektionsgefahr auszuschließen, sagt der Schulleiter. Auf die kreative Müffelampel ist er als Mathe-Physiklehrer schon recht stolz.
Der Sensor ist da tatsächlich eingebaut neben der Ampel. Der misst tatsächlich auch in Abhängigkeit vom Raumgrößen den CO2-Gehalt und steigt dann entsprechend hoch, wenn mehrere Schüler länger im Raum sind.
Zeigt die Ampel grün, bedeutet das, im Raum ist wenig CO2 und viel Sauerstoff. Bei Orange ist CO2 bei einem ersten Grenzwert angekommen und Sauerstoff fehlt. Bei Rot schließlich muss unbedingt umfangreich gelüftet werden. Der kleine Kasten über den drei Leuchten gleicht einer WLAN-Box. Unauffällig, aber effizient wird von dort die Raumluft überwacht. Jeder Schüler, jede Schülerin kann im Unterricht die Luftqualität beobachten, was diese Achtklässler durchaus fasziniert.
Ich bin die Anna und ich finde es ziemlich gut, weil dann wissen wir immer, wann wir lüften müssen. Und vielleicht merkt man nicht immer unbedingt, wenn es in der Stunde zu stickig wird. Und dann sagst du halt die Ampel und das ist halt dann auch gesünder für uns.
Hallo, ich bin Philipp. Ich finde es eigentlich ziemlich nützlich, jetzt auch in Corona-Zeiten, wenn es jetzt so stickig ist und wir mal lüften müssen. Und dann sieht man, dass es jetzt vielleicht nicht so, die Luft jetzt nicht so gut ist und dann lüftet man einfach, ja.
Hinter Englischlehrer Alexander Hackel im Klassenzimmer der 8C leuchtet auch ein grünes Licht neben der Tafel.
Im regulären Schulbetrieb, also außer Corona-Zeiten, war es natürlich counterintuitive, weil ich meine, man merkt, die Luft steht und dann mache ich halt das Fenster auf. Also das würde man jetzt ein Stück weit auch merken. In dieser Zeit jetzt ist es natürlich gut, weil es nochmal ein Warnhinweis ist.
Grünes Licht für die Luft im Raum. Das ist aber nicht immer der Fall und dürfte vor allem im Herbst und Winter ans Limit kommen.
Also Orange passiert regelmäßig, würde ich sagen, im Unterricht. Dann macht man es auf. Rot, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist mir noch nie aufgefallen.
Schulleiter Rothauscher interessierte sich von Anfang an für das ungewöhnliche System, das von der Ostbayerischen Technischen Hochschule OTH Regensburg betreut wird.
Also wir haben schon das eine oder andere Klassenzimmer, wo die Ampel nicht funktioniert, ganz offensichtlich. Die Schüler gehen relativ gelassen damit um. Also da entsteht jetzt dann keine Panik. Die wissen das auch und wir justieren halt dann nach und melden das den Verantwortlichen, dass da bitte der Sensor ausgetauscht wird.
Die Stadt Regensburg würde am liebsten alle Schulen, die kein Lüftungssystem haben, nachrüsten. Aber das dauert. Geht es um die Finanzierung, mauert die Regionalregierung Oberpfalz, obwohl Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Hilfen zugesagt hat. Regelmäßiges Lüften im Klassenzimmer sei generell nur schwer umsetzbar, befürchtet der Bayerische Philologenverband und fordert schnellstmöglichst überall Raumluftreiniger. Abgesehen von den Kosten für Lüftungsgeräte für rund 200.000 Euro pro Schule oder rund 3.000 Euro pro Klassenzimmer benötige man aber mindestens 6 bis 8 Wochen für den Einbau, rechnet Eike Weber vor. Der Chef der verantwortlichen Technikfirma betreut fast alle Schulen im Landkreis Regensburg.
Das dauert. Bei Lüftungsanlagen müssen Sie sich vorstellen, die müssen Kanäle einbauen, müssen praktisch Auslassgitter bauen, eventuell Volumenstromregler noch reinbauen. Aber das dauert natürlich.
Vieles ist machbar. Man müsse nur wollen, so der Praktiker. Dann könnten alle Schulgebäude nachgerüstet werden, nur eben definitiv nicht mehr bis zum Winter.
Ein Beitrag von Susanne Lettenbauer. Markus Söder hat eben gerade bekannt gegeben, dass er dafür 50 Millionen Euro Förderprogramm zur Verfügung stellt für den Einbau von Lüftungsanlagen an Schulen in Bayern. Das Thema Dienstlaptops für Lehrer war ja ebenfalls Thema beim Schulgipfel. Die sollen jetzt schneller beschafft werden und vom Bund bezahlt werden. Ein genauso großes Thema waren in Homeschooling-Zeiten aber auch Laptops für Schülerinnen und Schüler. Denn längst nicht alle Kinder hatten zu Hause Zugang zu digitalen Endgeräten und sind daher beim digitalen Unterricht schnell ins Hintertreffen geraten. Deshalb haben sich Bund und Länder schon im Sommer auf Finanzhilfen geeinigt, damit Schulen für bedürftige Kinder Tablets und Laptops anschaffen können. Vivian Leuer hat in Nordrhein-Westfalen nachgefragt, ob die Ausgabe dieser Laptops für Schülerinnen und Schüler vorankommt.
Die Gesamtschule Bockmühle in Essen-Altendorf ist ein wuchtiger, dreistöckiger Betonkomplex. Mehr als 1400 Kinder und Jugendliche gehen hier zur Schule. Viele von ihnen kommen aus sogenannten bedürftigen Familien. Während der Corona-bedingten Schulschließungen hatten sie es besonders schwer, beim Distanzlernen mitzukommen.
Ich habe in meiner Klasse eine Abfrage gemacht. Von 26 Kindern hat einer im Moment kein Handy und 9 haben nur ein Handy und der Rest hat auch die Möglichkeit, auf einen Laptop oder PC zuzugreifen. Drucker waren, glaube ich, 3 oder so.
Stefanie Wölk ist Klassenlehrerin einer 7. Klasse und Teil des Schulleitungsteams. Die Quote ihrer Klasse ist exemplarisch für die ganze Schule. Rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler haben nur ein Handy, mit dem sie E-Mails empfangen oder digitale Aufgaben bearbeiten könnten. Das sei nun spätestens durch die Corona-Pandemie klar geworden.
Dass es eben auch sozial schwächere Familien gibt, die anders leben.
Also man hat jetzt gemerkt, die Armut besitzt keine digitalen Geräte, mit denen sie in der Schule arbeiten können.
Ergänzt Schulleiterin Julia Gajewski. Die Politik hat deshalb den Digitalpakt für Schulen erweitert. 500 Millionen Euro extra stehen bundesweit zur Verfügung, um bedürftige Schülerinnen und Schüler mit digitalen Leihgeräten auszustatten. Für NRW sind es rund 105 Millionen Euro, heißt es aus dem Düsseldorfer Schulministerium. Das Land gibt noch einmal 55 Millionen und die Kommunen knapp 18 Millionen dazu, sodass für 179 Millionen Euro Geräte angeschafft werden können. Das Geld steht bereit, nur in der Umsetzung hakt es noch. Viele Kommunen sind erst dabei, den Kauf tausender Geräte zu organisieren, Ausschreibungen laufen. Nach Angaben des NRW-Schulministeriums sind bisher nur rund ein Viertel der Gelder abgerufen worden. Auch an der Gesamtschule Bockmühle ist noch nichts angekommen. Aber selbst wenn, sei es zu wenig, sagt Schulleiterin Julia Gajewski.
Weil diese 179 Millionen decken noch nicht mal die Hälfte aller Standorttyp 5 Gesamtschulen im Ruhrgebietsnorden ab.
Als Standorttyp 5 werden sogenannte Brennpunktschulen bezeichnet. Gajewski ärgert es, dass am Ende die einzelnen Schulen entscheiden sollen, welche Kinder die knappen Leihgeräte erhalten.
Wenn man dann aber zu wenig Geräte bekommt, dann hat man diese Entscheidung mal ganz locker nach unten schön abgeschoben. Wir entscheiden dann, du kriegst einen und du nicht.
Das System wird wohl auch weiter zusätzlich auf private Initiativen und Spenden angewiesen sein, die im ganzen Land schnell und unbürokratisch entstanden sind. Wie hier bei der Caritas in Düsseldorf. In einer Art Seminarraum sitzen mehrere Männer über Laptops und Tablets gebeugt. Michael Müller ist einer von ihnen.
Im Moment versuche ich, die Software zu installieren, damit wir die Festplatten, wenn wir Computer reinkriegen, so zu schreddern, sage ich jetzt mal. Heißt, total sicher löschen, dass da keiner mehr auf die Daten zurückgreifen kann, die ursprünglich mal drauf waren.
Denn mit dem dunkelgrauen Laptop auf Müllers Tisch ist schon jahrelang gearbeitet worden. Sein Besitzer hat ihn nun gespendet, damit er an bedürftige Familien weitergegeben wird. Die Caritas hat das Projekt zur digitalen Unterstützung von einkommensschwachen Haushalten zusammen mit dem Jobcenter Düsseldorf ins Leben gerufen.
Wenn man heute nicht digital erreichbar ist, ist man abgehängt heutzutage. Das ist einfach so.
Sagt René Trenz von der Caritas. Die Stadt Düsseldorf hat deshalb noch während der Schulschließungen hunderte neue Tablets für ihre Schulen angeschafft und versucht, so den Zeitraum zu überbrücken, bis die von Bund und Land finanzierten Geräte verteilt werden, erklärt Oberbürgermeister Thomas Geisel.
In Notzeiten muss zumindest sichergestellt sein, dass so viel Chancengleichheit wie möglich auch im digitalen Unterricht hergestellt wird. Und Voraussetzung dafür ist natürlich, dass jeder den gleichen Zugang zur Hardware hat.
Auch an der Gesamtschule Bockmühle in Essen sind bereits Spenden einer ortsansässigen Technikfirma angekommen. 53 Geräte sollen unter den 1400 Schülerinnen und Schülern verteilt werden. Diese Schüler könnten zumindest digitale Aufgaben künftig besser bearbeiten, sagt Schulleiterin Julia Gajewski.
Aber es ändert sich ja an deren Situation nichts. Die Familie bleibt doch weiter arm. Die hat jetzt ein Gerät mehr.
Ja.
Haben die eine Chance, einen besseren Bildungsabschluss dadurch zu machen? Doch nicht im Traum.
Weniger Ausbildungsplätze, keine Praktika und das Auslandsjahr ist oft auch nicht möglich. Für Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr ihren Abschluss gemacht haben, bleiben nicht viele Möglichkeiten, ihre Karriere zu starten. Viele helfen sich, indem sie sich einfach mal in die Uni einschreiben und dann weitersehen. Weil niemand absehen kann, wie sich diese Pandemie entwickelt, ist das wohl auch in den nächsten Jahren für viele die einzige Option. Die Folge? Die Zahl der Erstsemester könnte von derzeit 500.000 Studienanfängern auf 600.000 in den nächsten 10 Jahren steigen. Das geht aus einer Analyse des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie hervor. Und darüber möchte ich sprechen mit Dieter Dumm, dem Direktor des Instituts und Leiter der Studie. Herr Dumm, schönen guten Tag.
Tag, hallo.
Welche Veränderungen durch Corona erwarten Sie denn konkret?
Also es gibt verschiedene Entwicklungen, die zusammenkommen. Das eine ist, die Einreise für ausländische Studienanfänger und Interessierte schwieriger ist. Einerseits Reisebeschränkungen, andererseits eingeschränkte Visaerteilung in vielen Botschaften. Das, obwohl die Studienanfänger aus dem Ausland eine der treibenden Kräfte der hohen Studienanfängerzahlen der letzten Jahre waren. Zweiter Schritt ist, dass wir sehen können, dass sich viele Ideen und Pläne, die junge Menschen hatten, Abiturienten hatten, in Luft auflösen. Und dann ist die einzige Möglichkeit, entweder zu sagen, ich mache ein Jahr lang möglicherweise nichts oder gucke, was passiert. Oder aber ich schreibe mich vorsorglich in ein Studienfach ein. Und das bedeutet, dass wir dieses Jahr davon ausgehen, dass vielleicht etwas weniger als 500.000 Studienanfänger an die Hochschulen gehen, weil insbesondere die ausländischen Studienanfänger wegbleiben. Gleichzeitig mehr Leute, die in Deutschland das Abitur gemacht haben, sich einschreiben werden. Dann muss man im Hinterkopf haben, dass Krisenzeiten häufig dazu führen, dass junge Menschen den sichereren Weg wählen. Und der im Moment mit Abstand sicherste Weg in eine qualifizierte Ausbildung oder ein Studium ist das Abitur, sodass wir davon ausgehen, dass, wie auch vor 10 Jahren bei der Wirtschafts- und Finanzkrise, der Trend zur Studienberechtigung noch einmal zunehmen wird und dann sukzessive über die kommenden 10 Jahre die Zahl der Studienberechtigten und Studienanfänger auch steigen wird. Sie sagten es bereits, von derzeit etwa 500.000 auf von uns erwartet, etwa 600.000 in 10 Jahren.
Auch nicht neu ist und durch Corona verschärft, sind sinkende Ausbildungszahlen in den Betrieben. Ist es denn für den Bildungsstandort Deutschland gut, wenn sich diese Schere immer weiter auseinanderentwickelt?
Wir können beobachten, dass bereits seit 15 Jahren de facto große Teile der Realschulabsolventen, größere Teile der Hauptschulabsolventen und insbesondere derjenigen, die keinen Hauptschulabschluss haben, in sogenannte Übergangssysteme münden und der Übergang Schule-Ausbildung tatsächlich sowas wie ein Nadelöhr wird, was mich sehr beschäftigt und darüber nachdenken lässt, was die Alternativen sind. Das zweite ist, der sicherste Weg in eine qualifizierte Ausbildung ist das Abitur. Wobei man auch sagen muss, die Hälfte der jungen Menschen mit Abitur geht zunächst einmal in eine Berufsausbildung und erst dann in ein Studium. Also da hat sich einiges getan. Wir müssen tatsächlich langfristig überlegen, Bildungsstandort Deutschland, wie schaffen wir es, insbesondere auch am unteren und im mittleren Bereich der Leistungsstärke bessere Ergebnisse zu erreichen. Es ist für ein Land wie Deutschland nicht hinnehmbar, dass ein Fünftel der 15-Jährigen kaum rechnen, schreiben und lesen kann und damit de facto kaum eine Chance auf eine qualifizierte Berufsausbildung hat.
Das Dilemma bei den steigenden Erstsemesterzahlen in den nächsten Jahren ist ja, dass die Lehre an den deutschen Hochschulen seit Jahren ohnehin unterfinanziert ist. Viele Lehrkräfte hangeln sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag und Drittmittel, die von den Hochschulen eingesammelt werden, die fließen ja vor allem in die Forschung und nicht in die Lehre. Was müsste sich denn grundlegend ändern, um dieser Entwicklung nicht immer hinterherzulaufen?
Na, man müsste solche Szenarien, wie wir sie hier aufmachen, tatsächlich mal ernst nehmen und nicht sagen, ach, gucken wir mal, was denn dann tatsächlich passiert. Wir sehen es im Moment an allen Ecken und Enden und der Schulgipfel im Kanzleramt gestern hat es auch wieder gezeigt. Wir reden seit 1995 über Digitalisierung in Schulen. Wir sind jetzt im Jahr 2020 und das am schlechtesten aufgestellte Land der EU. Auch im Hochschulbereich hat man immer versucht zu untertunneln, wobei eine Ausnahme 2007, der Hochschulpakt, hat tatsächlich dazu beigetragen, dass die Hochschulen geöffnet wurden und man innerhalb kurzer Zeit von 350.000 Studienanfängern im Jahr auf 500.000 angestiegen ist. Die doppelten Abiturjahrgänge waren ein Treiber. Ein anderer Treiber ist tatsächlich und maßgeblich mitverantwortlich für die hohen Studienanfängerzahlen der vergangenen Jahre die Zuwanderung von Studieninteressierten aus dem Ausland, die mittlerweile über 20% der Studienanfänger ausmacht. Und wir brauchen diese qualifizierten Fachkräfte. Der Arbeitsmarkt verändert sich. Er geht zunehmend hin zu höheren Qualifikationen. Auch das duale Ausbildungssystem verändert sich und wird zunehmend zur Einflugschneise sozusagen von Studienberechtigten, weil die Anforderungen und die Ausbildungsoptionen der Betriebe immer höher werden. Duales Studium als Stichwort. Sodass wir hier eine langfristige Politik brauchen, die tatsächlich darauf ausgerichtet ist, grundlegend höher zu qualifizieren, am oberen Ende, insbesondere aber auch am unteren, in Anführungszeichen unteren Ende. Das heißt, wir müssen die Zahl der jungen Menschen, die keinen Schulabschluss haben oder trotz Schulabschluss kaum rechnen, schreiben und lesen können, deutlich reduzieren, um nachhaltig zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Deutschland beizutragen.
Dieter Domen war das, der Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie aus Berlin. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie sich Corona auf die Anzahl der Studierenden auswirkt. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch, Herr Jungblut.
Zum Schluss schauen wir nochmal nach Nordrhein-Westfalen. Dort hat die Stadt Hamm wegen zu stark steigender Infektionszahlen ab morgen wieder eine Maskenpflicht für Lehrer und Schüler an weiterführenden Schulen im Unterricht eingeführt. Das Ganze gilt erstmal 2 Wochen. Das war's für heute mit Campus und Karriere. Gleich kommt hier Corso, Kunst und Pop mit Sigrid Fischer am Mikrofon. Und dort geht es darum, wie Pandemien in Literatur und Film dargestellt werden. Ich bin Mathis Jungblut und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.